Ja, liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Epheserbrief aufzuschlagen. Epheserbrief. Wir haben vor zwei Wochen die ersten zwei Verse schon betrachtet. Wir wollen heute die Verse 3-6 lesen und auch auslegen. Ich lese aber wieder vom Anfang an, Vers 1 bis Vers 6. Epheserbrief, Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Soweit für heute. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen verstehen, was da drin ist. Weiter auch in diesem Brief wird Paulus sagen, er betet, damit die Empfänger dieses Briefes auch einen Geist der Offenbarung bekommen und verstehen, worum es geht. Wir können diese Sätze lesen und sie nicht verstehen, können sie aber auch mit Hilfe deines Geistes wirklich verstehen, sodass sie unser Herz mit Freude erfüllen, Herr. Lass uns wirklich auf dein Wort achten. Du siehst, Herr, wie sehr wir dein Wort und die Verheißungen, die du uns gibst, auch brauchen. Wie sehr wir auf Jesus Christus schauen müssen, um wirklich wahres Leben zu empfangen in dieser Welt, wo es so viel Gift gibt, Herr. Wir loben dich und preisen dich. Amen. Wir haben vor zwei Wochen in unserer Einführung in den Epheserbrief gesehen, dass das, was Paulus hier schreibt, diese Zeilen, die er schreibt hier, dass sie kein gewöhnlicher Brief sind, den man normalerweise an bestimmte Adressaten schickt, an eine Gemeinde, sondern eine Art Rundbrief. Ein Rundbrief. Ein Rundbrief ist ein Brief, den man an vielen Empfänger sendet. Und hier waren es wahrscheinlich mehrere Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Paulus verteidigt in diesem Brief nicht wichtige Lehren wie die Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben, so wie er das im Römerbrief oder im Galaterbrief tut. Er verteidigt nicht die Lehre der Menschwerdung Jesu, die Vorherrschaft Jesu, wie er das zum Beispiel im Kolosserbrief macht. Er behandelt nicht interne Probleme, wie er das auch im ersten oder zweiten Korintherbrief tut. Nein, er möchte vor allem die Gläubigen aller Gemeinde zur Einheit und Anerkennung ermutigen für das, was Jesus getan hat. Danksagung. Der Grund für das ist, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Es liegt darin. Durch ihn, sagt hier Paulus in diesem Brief, hat Gott die ganze Schöpfung mit sich versöhnt. Das ist nicht ein kleiner Plan, ein Teilplan, was Gott entfaltet hat, sondern es ist ein Plan, um die ganze Schöpfung, das, was er erschaffen hat, mit sich wieder zu versöhnen. Und es war seine Absicht, Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, so eine weltweite Gemeinde zusammenzuschließen und ihnen eine gemeinsame Identität in seinem Sohn Jesus Christus auch zu geben. Und Paulus betont diese großen Errungenschaften und er bemüht sich auch, uns deutlich zu machen, was das bedeutet, weil wir von Natur aus nicht in der Lage sind, das zu verstehen. Diese großen Errungenschaften wurden durch das mächtige und souveräne Handeln des dreieinigen Gottes. Es geht hier in diesem Brief um die Dreieinigkeit, um den Vater, um den Sohn, um den Heiligen Geist und was sie gemeinsam getan haben. Und das wird allein durch den Glauben, dank der Gnade Gottes, erkannt und empfangen. Um in Lichten dieser großen Wahrheiten, die Paulus hier erläutert, sollen Christen ein Leben führen, das ihrem großen Herrn die gebührende Ehre erweist. Wenn wir das verstehen, was Gott getan hat, wir können nicht einfach gleichgültig bleiben. Das soll uns wirklich mit Dankbarkeit, mit Freude erfüllen, sodass wir Gott die Ehre geben, die ihm gebührt. Nach einer kurzen Begrüßung in den Versen 1 und 2, das haben wir vor 2 Wochen gesehen, in der er seinen Lesern Gottes Gnade und Frieden wünscht. Wir haben auch gesehen, was das bedeutet, wenn Paulus Gnade und Friede wünscht. Bricht hier in den Versen 3 und folgenden Paulus in Jubel aus, als er seine Leser daran erinnert, was Gott durch Jesus Christus für sie getan hat. Paulus bricht in Jubel aus. Es ist spürbar hier, wenn wir das lesen. Er freut sich und er kann seine Freude nicht einfach so im Griff halten. Die Versen 3 bis 14 hier in diesem Kapitel 1, die wir in den letzten Predigten auch betrachten werden, sind im Griechischen, ihr wisst, dass das Neue Testament auf Griechisch geschrieben wurde, es sind ein und derselbe Satz. Mit, einige haben das gezählt, 202 Wörtern. Und dieser Satz ist so voll von tiefen Wahrheiten, dass wir uns viel Zeit nehmen werden, um im Detail zu sehen, was Paulus uns hier mitteilen möchte. Paulus beginnt im Vers 3 mit einem Lobpreis an Gott. Der Grund für sein Lob an Gott ist, was, dass Gott uns gesegnet hat. Wir werden mal sehen, was Segen bedeutet. Es wird heute viel in den Gemeinden von Segen gesprochen. Lass uns mal schauen, was das wirklich bedeutet. Und Paulus folgt hier der jüdischen Tradition, dass alle Gebete der frommen Juden beginnen mit dem Segen über den Namen Gottes. Sie fangen nicht ihren Gebet an und sagen, Gott, gib mir dies und das, sondern sie preisen Gott, indem sie seinen Namen segnen. Die meisten jüdischen Gebeten beginnen mit diesen Worten, ich sage es auf Hebräisch, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Das heißt, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König des Universums. Und diese Tradition ist biblisch und wir sollten daraus lernen. Schaut zum Beispiel, wie viele Psalmen mit dem Lobpreis Gottes beginnen. Zahlreiche Psalmen. Ich gebe nur ein Beispiel. Psalm 34 zum Beispiel. David sagt, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Paulus will uns hier in diesem Vers 3 in Epheser 1 drei Dinge sagen. Vers 3, drei Dinge. Erstens, Gott hat uns mit Segnungen, mit Segen überschüttet. Er hat uns nicht nur ein bisschen Segen gegeben, er hat uns mit Segen überschüttet, bedeckt, sodass wir unter diesem Segen ersticken, im wahren Sinn, im guten Sinne. Zweitens, es handelt sich bei diesem Segen um geistliche Segnungen im Himmel. Könnte sagen, Segnungen durch den Heiligen Geist. Und drittens, all das hat er in Christus getan. In Christus. In Jesus Christus. Erstens, Gott hat uns mit Segnungen überschüttet. Wir lesen Vers 3, gepriesen sei der Gott, unser Vater und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Gott hat uns gesegnet und deshalb sei er gesegnet. Bevor wir fortfahren, es ist sehr wichtig zu erklären, was mit dem Begriff Segen gemeint ist. Was heißt das, wenn wir jemanden segnen? Was heißt das, wenn wir Gott segnen? Und was heißt das, wenn Gott uns segnet? Das Neue Testament verwendet hier das griechische Verb euphlogeo oder eulogeo, kann man auch sagen, das im klassischen Griechisch bedeutet, über jemand in den höchsten Tönen sprechen. Sogar auf Griechisch, man kann auch sagen, schmeichelhaft über jemand reden. Also wirklich übertreiben den Lob, den man jemand zuschreibt. In höchsten Tönen, würde man auf Deutsch sagen. Aber die Bedeutung dieses Verbs hier, das Paulus auf Griechisch benutzt, weil er Griechisch, er muss einen Begriff auf Griechisch finden für seine Zuhörer. Und er muss sagen, so wie wir sagen, segnen auf Deutsch, das hat eine besondere Bedeutung. Das weicht ab und unterscheidet sich deutlich vom hebräischen Konzept vom Segen. Für die Hebräer ist Segen was anderes als vorteilhaft über jemanden zu sprechen, in höchsten Tönen über jemanden zu sprechen, schmeichelhaft. Das hebräische Verb für segnen ist das Verb bachach. Es bedeutet ursprünglich, vor Gott niederzuknien, sich vor Gott niederwerfen. Du segnest Gott, wenn du dich vor ihm verbeugst. Und warum tust du das? Um ihm zu danken und dir dafür zu danken, dass er dir Wohlergehen, Wohlstand, Segen, materiellen Segen schenkt. Das gleiche Verb wird auch verwendet, wenn Gott jemand segnet. Gott verbeugt sich vor niemand. Was heißt das, wenn Gott segnet? Wenn Gott das tut, dann schenkt er Menschen Glück, Frieden und Wohlstand. Und dafür wird der Mensch, der diesen Segen, diese Segnungen empfängt, er wird dankbar sein und sich vor Gott niederwerfen, wenn er wirklich verstanden hat, was es bedeutet. Also wenn wir jemanden segnen, dann wünschen wir dieser Person von Gott alle diese Dinge. Wir wünschen dieser Person reichen Segen von Gott. Und damit sagen wir aus, dass nur Gott uns das geben kann, was uns letztendlich glücklich macht und zur Zufriedenheit der Seele beiträgt. Nur Gott kann uns wirklich glücklich machen. Nicht die Dinge dieser Welt, nicht was Menschen schenken können. Es geht hauptsächlich hier um die Zufriedenheit der Seele. Das Glück, das wahre Glück ist die Zufriedenheit der Seele. Gott hat uns, sagt Paulus, mit allem geistlichen Segen gesegnet. Im Alten Testament, ganz besonders im 5. Buch Mose, Kapitel 28, da ist die Rede von Segen. Da wurden die Israeliten gesegnet dadurch, dass sie viele Kinder, eine gute Ernte, Vieh im Überfluss und eine Führungsrolle unter den Nationen verheißen bekommen haben. Und auch Jesus versprach seinen Jüngern materiellen Segen. Sie sollten sich keine Sorgen um Essen, um Trinken, um Kleidung machen. Wir haben gesungen, sucht vor allem das Reich Gottes. In diesem Kontext sagt auch Jesus, sucht das und alle Dinge werden euch auch hinzugefügt werden. Ja, Jesus verspricht auch diese Art von Segen, wenn wir Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Denn er verspricht, der himmlische Vater wird für uns in allen sorgen. Gott ist nicht nur ein Gott, der es ideellen geistlichen Segen schenkt, sondern für uns in allen sorgt. Aber wir müssen betonen, wenn wir das Neue Testament lesen, dass in erster Linie die Segnungen Gottes geistlicher Natur sind und nicht materieller. Wenn Gott den neuen Bund verspricht, im Alten Testament schon, verspricht er, dass er seine Gebote durch den Heiligen Geist, die Rolle des Heiligen Geistes ist sehr wichtig, das sind geistliche Segnungen, weil sie von dem Heiligen Geist auch gespendet werden. Gott will seine Gebote, seine Prinzipien in unsere Herzen schreiben. Gott, er will, dass wir ihn erkennen, dass wir verstehen, was wir in ihm haben, welchen Reichtum wir in ihm haben. Und er will uns auch die Vergebung unserer Sünden schenken. Also der Hauptgrund, liebe Geschwister, warum wir heute Gott loben sollen, ist das, was er für unser ewiges Heil getan hat. Jesus hat gesagt, was bringt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er seine Seele verliert? Und das, sagt Paulus, hat Gott im Himmel gemacht, in den himmlischen Regionen, steht hier im griechischen Text. Und das bedeutet drei Dinge, dass Gott das im Himmel, in den himmlischen Regionen getan hat. Das bedeutet erstens, dass es nicht etwas ist, was wir notwendigerweise konkret und sofort erfahren können. Wie wenn Gott uns materiell oder leiblichen Segen gewährt. Wenn Gott uns materiell segnet, wir erfahren das sofort. Das können wir messen, das können wir spüren, das können wir genießen. Hier sind das Dinge, die wir nicht so sofort und konkret begreifen können. Wir brauchen die Hilfe, den Beistand des Heiligen Geistes, um sie zu verstehen. Deshalb finden viele Menschen auch die Bibel und das, was Gott verspricht, langweilig, weil sie nicht verstehen, was Gott uns schenken will. Dazu brauchst du den Heiligen Geist. Nur mit dem Heiligen Geist kannst du wirklich schätzen, wertschätzen, was Gott dir gibt. Wenn wir im Vers 4 lesen, dass diese Segnungen Gott uns vor Grundlegung der Welt gegeben hat, in seinem geheimen Rat, dann sehen wir, dass es Dinge sind, die außerhalb dieser Zeit sind. Das sind Dinge, die Gott vor Grundlegung der Welt sich ausgedacht hat für uns. Deshalb sind es himmlische Dinge. Und drittens, und das ist auch wichtig, diese Segnungen beziehen sich auf Dinge, die unvergänglich sind. Jesus sagt, sammelt euch einen Schatz im Himmel, wo es keinen Rost gibt, wo Motten die Dinge nicht zerfressen. Das sind dauerhafte Dinge, unvergängliche Dinge, die für uns wie als ein Schatz im Himmel aufbewahrt sind. Und drittens, diese Dinge bekommen wir und haben wir in Christus bekommen. Paulus gibt uns hier in diesem Brief einen tiefen Einblick in den Plan Gottes, in seine Absicht für diejenigen, die er durch Christus erlöst hat. Er betont vor allem, dass dieser Plan Gottes vom Vater ausgeht, durch den Sohn in der Geschichte verwirklicht wurde und durch den Heiligen Geist umgesetzt wird. Das heißt, Gott hat sich das ausgedacht, Jesus hat das verwirklicht durch sein Werk und heute, 2000 Jahre nach der Auferstehung Jesu, werden diese Dinge in dir durch den Glauben umgesetzt, weil der Heilige Geist da wirkt. Und wir werden im letzten Punkt dieser Botschaft sehen, was es heißt, wenn Paulus sagt, dass wir diese Dinge in Christus bekommen, empfangen haben. Wir kommen zum Vers 4. Wie er uns, also das heißt, was wir jetzt gelesen haben über die Segnung Gottes, wird von Paulus hier verdeutlicht. Also Paulus sagt uns, worin bestehen diese Segnungen? Und dann fängt er an im Vers 4, wie er uns vorher bestimmt hat. In ihm, Vers 4, in Christus Jesus hat uns Gott vor Grundlegung der Welt erwählt, sagt er. Ja, kaum ein Thema hat in christlichen Kreisen so viele Diskussionen, so viel Streit ausgelöst wie die Frage nach der Auserwählung. Denn diese Frage berührt die Frage nach der Gerechtigkeit und die Frage nach der Liebe Gottes selbst. Der Gedanke, dass Gott bestimmte Menschen zur Erlösung, zur Errettung vorher bestimmt, wird von vielen Christen, von allen Christen, würde ich sagen, akzeptiert. Das ist nicht die Frage, ob Gott erwählt oder nicht. Das ist klar und deutlich in der Schrift. Die Frage, an der sich die Geister scheiden, ist, nach welchen Kriterien Gott das tut. Nach welchen Kriterien erwählt er die Menschen? Tut er dies aufgrund dessen, was er durch sein Vorherwissen in uns sieht? Oder tut er das bedingungslos aus seinem eigenen Wohlwollen heraus? Der Ausdruck hier vor Grundlegung der Welt hilft uns nicht, eine Antwort zu dieser Frage zu geben. Dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, bedeutet nur, dass Gott diesen Entschluss gefasst hat, lange bevor wir existiert haben oder etwas getan haben. Aber Paulus spricht hier in Vers 5 von Wohlgefallen seines Willens. Und dieser Satz, ich lese es nochmal, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist hier ein ziemlich geheimnisvoller griechischer Ausdruck, den wir hier haben. Man könnte es wörtlich übersetzen mit nach der guten Absicht seines eigenen Willens. Seines eigenen Willens betont, das ist Gottes Wille. Und dieser Wille hat eine gute Absicht. Das ist das, was wir hier lesen. Mit anderen Worten, was Gott tut, ist nie despotisch oder willkürlich, sondern auch wenn wir das nicht verstehen, auch wenn wir uns manchmal fragen, was tut Gott? Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Gottes Wille ist immer gerecht und gut. Das musst du verstehen und akzeptieren, auch wenn du das nicht verstehst. Das ist ein Grundsatz in der Bibel. Gottes Wille, den wir nicht immer verstehen, ist immer gut und gerecht. Wenn du mit diesen Prinzipien lebst, wirst du viele Probleme überstehen. Paulus scheint hier auszuschließen, dass Gottes Erwählung vom Willen des Menschen abhängt. Sie liegt vielmehr im Willen Gottes selbst. Wenn der Apostel Johannes in seinem Evangelium von der Wiedergeburt der Christen spricht, betont er, dass wir nicht im Vorwort seines Evangeliums, wir sind nicht aus dem Blut, nach menschlichen Kraft, aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes. Es ist keine menschliche Geburt, nicht etwas, was der Mensch durch seine körperlich-leiblichen Eigenschaften vermag zu tun, sondern aus Gott geboren. Johannes Kapitel 1, Vers 13. Die Wiedergeburt ist das Werk Gottes allein. Jakobus, des Herrn Bruder, bestätigt das im Kapitel 1 seines Briefes, in Vers 18, Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit. Gott hat uns nicht erwählt, weil er in uns positive Eigenschaften gesehen hätte. Etwas, was uns von den anderen unterscheiden würde, die eine solche Wahl rechtfertigen würde. Er hat uns trotz der Tatsache, dass wir schlimme Sünder waren, auserwählt. Obwohl wir Sünder waren, hat er uns auserwählt. Und Paulus erklärt, warum er das getan hat. Er hat das zu einem Zweck getan, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Das ist sehr wichtig. Dieses Ziel ist für Christen nicht fakultativ, nicht optional. Das ist keine Option, dass du sagen kannst, ja, ich bin ein fleischlicher Christ, ich kann nichts dafür, ich werde irgendwie durchs Feuer gerettet werden. Nein. Der Zweck der Erwählung, sagt hier Paulus, ist, dass wir moralisch rein werden. Das ist, was er meint hier mit heilig und tadellos. Heilig bedeutet, dass wir rein, moralisch rein werden. Und tadellos heißt, dass wir frei von der Schuld der Sünde, in denen wir früher gewandelt sind. Dass wir von der Schuld befreit werden. Und wenn du von der Schuld der Sünde befreit wirst, dann möchtest du nicht mehr in diesem Zustand bleiben. Du möchtest dich bemühen, auch anders zu leben. In Liebe. Da es im Griechischen hier keine Zeichensetzung gibt, ist es schwer zu sagen, ob dieses in Lieben sich auf den Vers 4 bezieht oder auf den Vers 5. Sinnvoller ist es wahrscheinlich zu verstehen, dass Gott uns aus Liebe erwählt hat. Aber wir können es auch verstehen, dass Gott uns auch erwählt hat, damit wir auch in der Liebe wandeln. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Wir lesen hier, dass Gott der Vater, uns vorherbestimmt hat, und man kann es auch sagen, prädestiniert, das ist die Bedeutung von vorherbestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Paulus sagt nicht, seine Kinder zu werden, sondern seine Söhne und auch Töchter zu werden. Der Unterschied zwischen Erwählung und Vorherbestimmung besteht also darin, dass Gott bei ersterer eine Wahl trifft. Er erwählt. Und bei letzterer, bei der Vorherbestimmung, das Schicksal derer, die er erwählt hat, sich ausgesucht hat, festlegt. Gott bestimmt dein Schicksal. Kennt ihr vielleicht das Buch von Wilhelm Busch? Jesus, unser Schicksal. Wir haben ein Schicksal. Es ist nicht ein Schicksal aufgrund des Zufalls, sondern etwas, was Gott vorher bestimmt hat. Gott möchte, dass wir seine geliebten Söhne und Töchter werden. Wir hören oft, in dieser Welt, in unserer Zeit, dass jeder Mensch aufgrund seiner Geburt bereits ein Kind Gottes ist. Es ist nicht, was die Schrift lehrt. Gemäß der Bibel werden wir zu Kindern Gottes, wenn Gott uns die Gnade schenkt, es durch den Glauben an Jesus zu werden. Dann sind wir Kinder Gottes, seine Söhne und Töchter. In vielen deutschen Bibelübersetzungen wird hier nicht wirklich deutlich, dass es hier um eine Adoption handelt. Ja, zum Beispiel in der Schlachterbibel, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. In Wirklichkeit müsste man sagen, er hat uns vorherbestimmt zur Adoption als Söhne und Töchter. Die Adoption von Kindern war bei den Hebräern nicht üblich. Es gab zum Beispiel in Israel, das wir gut kennen, das Gesetz der Schwagerehe, des Levirats. Wenn dann jemand keine Kinder haben konnte, dann musste der Bruder das tun. Die Frau des Verstorbenen sollte ein Nachkommen seinen Bruder, der Frau, geben. Im Gegensatz dazu war die Adoption in der griechischen, römischen Welt weit verbreitet, vor allem bei den Römern. Dort war es üblich, jemanden, ein Kind auszuwählen, der kein leiblicher Nachkommen war, und ihm alle Rechte eines Sohnes oder einer Tochter zu verleihen. Deshalb beruht auch das Gesetz der Adoption auf dem römischen Recht. Und das ist genau das, was Gott mit uns macht. Wir haben vor ihm kein natürliches Recht, seine Kinder zu sein. Kein natürliches Recht, kein Anrecht. Gott verleiht uns dieses Recht in seiner Gnade, in Christus Jesus. Und Paulus geht weiter und er sagt im Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Paulus verwendet hier in diesem Brief sehr eindrucksvolle Worte. Ein weiteres Beispiel finden wir hier. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit er uns begnadigt hat. Wir wurden nicht nur erwählt, um das ewige Leben zu empfangen, um gerettet zu werden und eine moralische Veränderung zu erfahren, neue Kreaturen zu werden. Wir wurden auch erwählt, um Gott zu loben, zu preisen, in höchsten Tönen über ihm zu reden. Was Paulus hier betonen will, ist, dass die Tatsache, dass Gott uns gnädig gewesen ist, ein Grund ist, ihn ausgiebig zu preisen. Es ist keine gewöhnliche, keine billige Gnade, sondern eine herrliche Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Und später wird Paulus sagen, dass wir in den Sünden tot waren. Und Gott uns mit Christus lebendig gemacht hat. Er hat uns zum Leben erweckt. Und durch dieses Erlösungswerk und dadurch, dass es im Leben der Gläubigen wirksam wird durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der das, was Jesus getan hat, auf uns anwendet, in unserem Leben bewirkt. Dadurch dieses Erlösungswerk und was in uns passiert, unsere geistliche Auferweckung, wird Gott verherrlicht. Versteht ihr das? Gott wird verherrlicht durch das, was er getan hat. Das heißt, wenn wir an das, was Jesus getan hat, an das, was Gott in den Leben von vielen Menschen tut, sollen wir ihn verherrlichen. Es soll uns nicht einfach gleichgültig lassen. Denn das, was er tut, was er getan hat, spiegelt die unendliche Größe und die unendliche Liebe Gottes wider. Geschwister, Lobpreis ist sehr wichtig. Lobpreis ist nicht nur, wenn du irgendwie in eine schöne Atmosphäre schöne Lieder singst, sondern Lobpreis ist, wenn du dich auf die Majestät Gottes konzentrierst und bedenkst, was er für dich getan hat in Jesus Christus. Und jedes Gebet sollte mit Lobpreis anfangen. Jedes Gebet sollte mit Dank und Anbetung beginnen. Gott ist kein Automat, der dazu da ist, alle deine Wünsche zu erfüllen. Gott ist da, um gepriesen zu werden. Und das soll sich in unserem Gebet auch deutlich ausdrücken. In Christus Jesus hat Gott alle diese Dinge getan. Wie wir es in vielen Versen dieses Kapitel 1 sehen werden, gibt es einen Ausdruck, der immer wieder in diesen Zeilen vorkommt. In Christus Jesus. In Christus Jesus. Was Gott getan hat, was er vollbracht hat, hat er nicht allein durch Jesus Christus getan, sondern auch in ihm. Der Ausdruck in Christus oder in dem Herrn kommt im Epheserbrief, ich habe gezählt, 36 Mal vor. Wenn wir von Erwählung sprechen, muss uns auch klar werden, dass es in Wirklichkeit nur einen Auserwählten gibt. Und das ist Jesus Christus. Menschen fragen sich, was bringt Gott dazu, jemanden auszuerwählen? Gott erwählt niemand außer seinen Sohn. Und der Grund ist, dass es der Sohn seine Liebe ist. Der Sohn ist der, von dem der Vater gesagt hat, an ihm habe ich Wohlgefallen. Wenn Gott uns ansieht, sieht er keinen Grund, sich über uns zu freuen. Anders ist es mit dem Sohn. Der Vater liebt den Sohn über alles. Geschwister, es ist ja ein großes Geheimnis, das uns zum Teil unbegreiflich ist. Aber Gott, der Vater, hat diese Welt, dieses Universum mit seinen Milliarden von Galaxien nur für seinen Sohn erschaffen. Nicht für uns, für seinen Sohn. Und auch durch den Sohn. Er hat in der Ewigkeit beschlossen, seinem geliebten Sohn eine große Freude zu bereiten. Der Vater wollte seinem Sohn, den er so sehr liebt, eine große Freude machen, indem er ihm ein Volk schenkt, das ihm gehört. Und dazu musste der Sohn Mensch werden. Und er war auch bereit dazu. Er hat gesagt, jawohl, Vater, ich freue mich darüber und ich will deinen Willen tun. Er musste Mensch werden, leiden am Kreuz, um dieses Volk zu erkaufen. Durch Jesus Christus sind wir gerettet worden. Aber in ihm zu sein, bedeutet oder spricht von einer Vereinigung zwischen uns und Christus. Eine Einsmachung, eine Vereinigung mit ihm. Ausdruck bedeutet, dass wir als Gläubige zu Christus gehören. Wir sind sein. Wir sind in ihm einverleibt worden. Wir sind sein Leib. Und er ist unser Haupt, im Sinne, er ist unser Kopf. Der Gläubige, der mit dem verherrlichen Christus vereint ist, und Christus ist jetzt im Himmel, er thront zu Rechten der Majestät Gottes, der Gläubige hat Anteil an den Wohltaten des Reiches, das der Vater seinem Sohn zugesagt hat. Versteht ihr das? Ich wiederhole es nochmal. Durch den Glauben haben wir Anteil an den Wohltaten, die der Vater seinem Sohn zugesagt hat. Gott sieht uns immer durch seinen Sohn. Wenn es darum geht, uns gerecht zu sprechen. Und er sieht uns in seinem Sohn, wenn es darum geht, uns seinen Segen zu spenden. Liebe Geschwister, wir sind immer dabei, wenn wir an den Glauben denken, uns zu fragen, was muss ich tun? Also wie sehr soll ich mich anstrengen? Nein, der biblische Glaube besteht darin, zu begreifen, was wir in Jesus Christus haben, was Gott für uns durch seinen Sohn getan hat und welchen Reichtum wir in ihm haben. Und ich möchte, bevor wir zum Ende kommen, einen letzten Aspekt unserer Vereinigung mit Christus auch hervorheben. Paulus vergleicht in 2. Korinther 3 den Gläubigen mit Mose, dessen Gesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte, nachdem er den Herrn getroffen hat. Mose war als einziger beim Volk Israel dazu berufen, auch Kontakt, eine direkte Begegnung mit Gott zu erleben. Und als er zurück von dieser Begegnung kam, spiegelte sein Gesicht die Herrlichkeit Gottes, weil er in der unmittelbaren Nähe Gottes geworden war, sodass die Juden das Gesicht Mose nicht anschauen konnten. Er musste sein Gesicht mit einem Schleier verdecken. Und Paulus vergleicht den Gläubigen, die Jesus Christus kennen, mit Mose. Aber er sagt, wir brauchen ja keine Decke auf dem Gesicht zu legen. Unser Gesicht soll die Herrlichkeit Jesu widerspiegeln. Er sagt in Vers 18, 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten, wenn wir betrachten, was Jesus getan hat, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, nach und nach in sein Bild verwandelt werden. Liebe Geschwister, wenn ein Kind aus schwierigen Verhältnissen von einer gläubigen, frommen Familie adoptiert wird, ist es bemerkenswert, wie dieses Kind nach und nach die Gewohnheiten und die Denkweise dieser Familie annimmt. Er wird von einer gläubigen Familie erzogen und er hat nicht mehr, auch wenn er vielleicht bestimmte Eigenschaften geerbt hat von seiner ursprünglichen Familie, er verhält sich nicht mehr mit dieser, wie dieser Familie, wie die Mutter oder wie der Vater, der dieses Kind vielleicht verlassen hat, sondern er nimmt auf die Gewohnheit seiner neuen Familie, sodass es nichts mehr von seiner früheren Herkunft übrig bleibt. Ist es euch aufgefallen? Manchmal läuft es schief, aber in den meisten Fällen, wenn Eltern, die ein Kind adoptiert haben, große Liebe zeigen, dann wird das Kind wie die Kinder dieser Familie. Und dasselbe gilt, wenn wir in die Familie Gottes adoptiert werden. Wir sind dazu berufen, dem Bild Jesu gleichförmig zu werden. Wie er ist, sollen wir werden. Das heißt, wir müssen seinen Charakter widerspiegeln. Mit Christus vereinigt zu sein, bedeutet also sowohl sein Bild zu tragen, als auch seinen Charakter zu teilen. Rechtfertigung, Heiligung. Sein Bild zu tragen heißt, Gott sieht uns durch und in seinen Sohn. Und seinen Charakter zu teilen bedeutet, durch die Heiligung sollen wir ihm ähnlich werden. Und das bewirkt der Geist in der Gemeinschaft mit Jesus. Wir haben heute einen wichtigen Aspekt der Erlösung kennengelernt. Jesus Christus ist nicht nur derjenige, der uns errettet hat, er ist auch derjenige, mit dem wir vereint sind, wie in eine Ehe. Deshalb nennt Paulus die Gemeinde auch die Braut Christi. Vielleicht verstehen wir auch jetzt besser, was Paulus in Kolosser 3 meint, wenn er uns dazu auffordert, das zu suchen, was droben ist. Paulus sagt, sucht, was droben ist. Nicht, was auf der Erde ist, sondern was droben ist. Was meint er damit? Wir sollen suchen, da das, was oben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes in seiner Herrlichkeit. Unser Leben, sagt er, ist mit Christus verborgen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht verstehen, was dieses Leben bedeutet. Das ist nicht der Sinn von verborgen ist. Das bedeutet, dass was wir bei der Auferstehung sein werden, durch das Erlösungswerk Christi sichergestellt ist. Jesus Christus ist die Garantie dafür, dass du eines Tages bei der Auferstehung so sein wirst, wie Gott es will, wie Gott es vorher bestimmt hat. Soll uns Mut machen, wenn wir heute sehen, dass wir noch viel zu lernen haben. Wir sollen nicht mehr leben, trotzdem, in dieser Zeit, wie wir vorher gelebt haben, als wir Gott nicht kannten, sondern gemäß dem, was wir jetzt sind. Denn wir tragen das Bild Christi. Das bedeutet ein verändertes Leben, in dem der Lobpreis Gottes einen großen Platz einnehmen muss. Du bist vielleicht der Letzte der Sünder, aber eine Sache kannst du gut machen. Gott loben, dass er dich erlöst hat. Das kann jeder von uns. Da haben wir keine Entschuldigung. Gott preisen und loben für das, was er in Jesus Christus für uns getan hat. Amen.